Pilze, keine Frage, Hefen mögen Zucker. Zucker rauszunehmen, Zuckerdiät zu machen und damit löse ich Candida als Problem, verändere die Kolonisation oder bei einer Infektion, greift zu kurz. Selbst wenn die Werte erhöht sind, heißt es nicht automatisch, dass es eine Candidose ist oder ein Problem, wo letztendlich auch Symptome mit einer Fehlbesiedlung von Candida auftreten müssen. Lactoferrin im Candida-Kontext ist biologisch wirklich sehr interessant.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Leute, herzlich willkommen. Spannendes Thema heute. Wir sprechen über Candida albicans. Das ist ein Hefepilz und für viele Menschen klingt allein seine Anwesenheit im Darm schon nach einem echten Problem. Dabei, und das wollen wir direkt vorneweg sagen, gehört Candida bei einem großen Teil der Bevölkerung ganz selbstverständlich zu den Mikroorganismen, die in unserem Körper wohnen, die unseren Körper besiedeln. Entscheidend ist nicht, ob Candida da ist, sondern, und das ist wichtig, unter welchen Bedingungen aus einem ja unauffälligen Mitbewohner ein Problem werden kann. Und genau dazu gibt es eine sehr populäre Theorie. Jeder, der sich da irgendwie so ein bisschen mit beschäftigt, der wird sehr schnell darauf stolpern. Candida ernährt sich von Zucker. Also muss man nur konsequent auf Zucker und auf Kohlenhydrate verzichten und zack, kann man den Pilz regelrecht aushungern. Das klingt biologisch zunächst plausibel. Aber funktioniert unser Darm wirklich so einfach? Welche Rolle spielen denn Glucose, unser Mikrobiom, Antibiotika und auch unser Immunsystem für Candida? Und lässt sich eine tatsächliche Überbesiedelung überhaupt zuverlässig diagnostizieren? Geht das oder ist da auch viel Fantasie und Mythos dabei? Ihr wisst, wie es läuft. Hier bei den Health Nerds schauen wir uns die Wissenschaft der Dinge an. Wir gucken, was wirklich belegt ist und was Studien wirklich zeigen. Matthias Baum ist da, unser Health Nerd aus dem Artgerecht-Wissenschaftsteam. Mein Lieber, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein.
Matthias, ist Candida im Darm zunächst einmal normal oder, wenn man ihn feststellt und messen kann, sofort ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmt?
Ich glaube, das sollten wir erst einmal aufräumen, dass Candida auch in der Begrifflichkeit erstmal ein Überbegriff ist für die gesamte Pilzgattung. Ja, und es gibt 100 verschiedene Candida-Arten. Candida albicans ist eine davon, ist ein häufiger Vertreter, den wir finden. Und das sagt es eigentlich schon, es ist ein Vertreter in einem normalen Milieu oder in einem normalen Ökosystem im Darm oder auch an anderen Barrieren, wo es vorkommen kann. Das heißt, eine gewisse Menge gehört erstmal mit dazu. Und jetzt kommt der spannende Punkt. Jetzt werden einige sagen, ja, okay, das habe ich vielleicht auch schon mal in einer Stuhlanalyse gesehen oder bei einem Abstrich, dass die Keimzahl dann gar nicht so hoch ist. Aber ja, ein kleiner Nachweis ist vorhanden, aber es wird noch nicht als pathologisch eingestuft, erstmal auf so Befunden. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Selbst wenn die Werte erhöht sind, heißt es nicht automatisch, dass es eine Candidose ist oder ein Problem, wo letztendlich auch Symptome mit einer Fehlbesiedlung von Candida auftreten müssen. Mhm. Sondern gibt es nochmal Unterschiede, wo das Ganze stattfindet. So am Ende des Tages haben wir einen klaren Unterschied zwischen Kolonisation, da gehört es mit dazu, und einen Unterschied zur Infektion. Hier wird dann irgendwie das Immunsystem mit aktiviert oder es kommt zu Symptomen und Beschwerden im Verdauungsbereich beispielsweise. Und vielleicht das noch an der Stelle zu erwähnen, Candida albicans Überwucherung mit Infektion findet eben nicht nur im Darm selbst statt, sondern an unterschiedlichen Barrieren, gerne auch im Mundraum oder im Urogenitalbereich, also im vaginalen Bereich oder am Penis beispielsweise.
Mhm. So, lass uns doch mal direkt da kurz beim Thema, was sind also quasi Auswirkungen, wenn da irgendwie dieser Pilz Probleme macht? Also ich habe verstanden, die meisten Menschen haben diesen Hefepilz in sich. Der lebt ein Leben lang und macht auch eigentlich keine Probleme. Es kann aber eben Probleme geben. Was sind das für Symptome konkret? Welche Probleme habe ich, wenn Candida da irgendwie etwas tut oder zu viel vorhanden ist und meinem Körper dann tatsächlich Probleme bereitet?
Wenn es also zu einer Überwucherung mit Aktivierung des Immunsystems kommt, haben wir Entzündungszeichen, die typischerweise auftreten können. Viele kennen das vielleicht auch, dass eine Candida albicans Infektion im Mundraum gerne auch so mit einer belegten Zunge einhergehen kann, aber eben auch mit Rötungen, Schmerzen, Juckreiz. Jucken ist quasi der kleine Schmerz. Das ist der eine Teil. Und wenn wir es auf den Verdauungstrakt beziehen, Da würde ich es auch abhängig machen, wo das stattfindet. Ob nun im Dünndarm oder auch mehr, vielleicht ein höherer Nachweis im Dickdarm, dass es eben zu zahlreichen Verdauungsproblemen kommen kann, wie Völlegefühl und aufgeblähter Bauch könnte mit dazu gehören. Auch eine extreme Lust auf Süßes könnte ein Symptom sein, aber das steht für sich nicht alleine. Aber so Heißhungerattacken können mit dazu gehören. Und viele beschreiben Symptome, zumindest gibt es so gewisse Korrelationen auch als Erfahrungsberichte mit dazu, dass natürlich auch Müdigkeit, Erschöpfung, Brain Fog durchaus mit einer Rolle spielen können. Das sind jetzt nicht die Kardinalsymptome bei einer Candida-Infektion, aber kann durchaus eine Rolle spielen, weil ja, das Immunsystem ist aktiv, es versucht zu arbeiten, die Energie geht eher dorthin und dann können auch diese Begleitsymptome mit auftreten.
Ist das sofort ein Thema, wo ich zum Arzt gehen muss? Kann das etwas sein, wo ich zunächst erstmal selber versuchen kann, die Sache irgendwie in den Griff zu bekommen? Wie ernst ist so eine Candida-Überbesiedlung oder halt die Symptome, die dann entstehen?
Genau, also nochmal der Unterschied. Bei der Überbesiedlung könnte man erst nochmal ruhig bleiben, also wie würde man sie überhaupt herausfinden? Es wäre vielleicht etwas, was man gerade im Verdauungstrakt über einen Stuhlbefund mit herausfinden könnte. Wenn das nicht mit Symptomen korreliert, braucht es erstmal gar keine Intervention. Also das kann auch mal eine Momentaufnahme mit dabei sein. Und natürlich, wenn es auch an anderen Schleimhäuten stattfindet, macht es auf jeden Fall Sinn, das ärztlich abklären zu lassen. Und dann auch in der Therapie eben zu schauen, was macht jetzt wirklich Sinn. Du hast es eingangs erwähnt und das wollen wir auch nochmal als Thema mit aufgreifen, dass man unmittelbar sagt, okay, Kohlenhydrate, Zucker, das muss sofort raus aus der Ernährung, weil dann hungern wir den Pilz quasi aus. Aber Fakt ist, das greift definitiv zu kurz. So, und von daher gibt es in der Therapie dann klare antimykotische Therapiemöglichkeiten, also Antipilztherapie, Medikamente beispielsweise, die eingesetzt werden können. Und dementsprechend kann man dem auch nachgehen. Im Verdauungstrakt selbst sieht man die Symptome natürlich nicht so, ne? Weil eine Vielzahl von Verdauungsbeschwerden können ja nun mit Blähungen, Durchfall, vielleicht auch eher Verstopfung mit einhergehen. Und spannend nochmal in der Unterscheidung. Viele erinnern sich wahrscheinlich, dass wir schon über SIBO gesprochen haben, also Small Intestinal Bacterial Overgrowth und IMO, also Methanogene, die sich im ganzen Verdauungstrakt mehr ansiedeln können, auch im Dünndarm. Und so wird gerne auch von einer SIFO gesprochen, also einer Small Intestinal Fungal, also einer Pilzüberwucherung. So, das bedeutet, wenn gerade im Dünndarm es zu einer Überwucherung von Candida albicans kommt, zusammen mit einer Infektion, dann kann es natürlich sein, dass auch Nährstoffe nicht optimal aufgenommen werden können. Es ist ein gewisser Verlauf, nicht von heute auf morgen. Und Therapie macht dann, wie gesagt, durchaus Sinn.
Bevor wir gleich mal dazu kommen, das eigentliche Thema, was wir hier versprochen haben, den Zucker auf Bezug auf Candida und ob man ihn wirklich aushungern kann und was Zucker da überhaupt für eine Rolle spielt, das wollen wir uns gleich mal genauer anschauen. Aber vorher, lass uns noch ein bisschen mehr verstehen, Matthias, für welche Zielgruppen ist das ein Thema? Also bei welchen Menschen kann Candida tatsächlich zum Problem werden? Sind es ältere Menschen? Sind das Menschen, wo das Immunsystem vielleicht geschwächt ist, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht aufgrund einer anderen Erkrankung? Sind es Schwangere, die hormonell Veränderungen haben? Sind es junge Menschen? Wer hat mit Candida vermehrt Probleme?
So ganz allgemein kann man es nicht einfach nur nach Altersgruppen sortieren, aber warum können unter Umständen ältere Menschen mehr davon betroffen sein, wenn das Immunsystem aufgrund von chronisch niedriggradiger Entzündung oder vielleicht auch medikamentös bedingt durch Immunsupprimierung nicht mehr optimal funktioniert oder Medikamente eingesetzt werden, Vorerkrankungen bestehen wie Diabetes mellitus beispielsweise oder Glukokortikoide, also Cortisonpräparate eingesetzt werden, andere Medikamente, um das Immunsystem runterzudrücken, weil dann merken wir, der Darm selbst, das wissen hier alle, ist kein leerer Raum. Ja, das heißt, wenn wir über das Mikrobiom sprechen, sprechen wir über alle Mikroorganismen und da gehören in einer gewissen Menge diese Pathobionten Candida in allen Arten auch irgendwo mit dazu. Und das macht erstmal noch kein Problem. Es gibt aber quasi immer eine Art ökologischen Druck. Ja, es gibt andere Mikroorganismen, es gibt verfügbare Nährstoffe, dann auch mal nicht verfügbare Nährstoffe. Wir haben andere Mikroben, verschiedene Bakterien beispielsweise, die Metabolite produzieren, die quasi auch wieder regulierend Einfluss nehmen. Wir haben eine Schleimhautbarriere, die intakt sein sollte im Idealfall. Und wir haben ein Immunsystem, das bei einer Gefahr adäquat reagieren kann und dann auch wieder runterregulieren kann. Und genau hier haben wir die Problemstellungen, dass wir ein verändertes Milieu unter Umständen haben, sodass erstmal die Kolonisation zunehmen kann. So, und weil du fragtest nach Altersgruppen, dann kann rein theoretisch, erstmal theoretisch, die Verwendung verschiedener Antibiotika und gerade so Breitbandantibiotika, die eine große Zahl an unterschiedlichen Bakterienstämmen, auch die sogenannten probiotischen Bakterienstämme mit betreffen können, dafür sorgen, dass der Raum, das Ökosystem sich einmal verändert. Und das könnte die initiale Zündung sein, dass Candida anfängt zu überwuchern. Dann nochmal heißt es immer noch nicht, dass es Symptome bereiten muss. Erst dann, wenn das Immunsystem quasi aktiviert wird und interagiert und es dann wirklich ja zu einer Infektion kommt und zu einer Entzündung kommen kann. Und es besteht auch die Möglichkeit, dass das Ganze nicht nur an den Barrieren stattfindet, sondern auch die Barrieren überwindet, in den Blutkreislauf gelangen kann und auch andere Organe betreffen kann. Das ist natürlich eine extremere Variante. So, von daher haben wir gewisse Risikofaktoren, die eine Candida-Überwucherung bis hin zu Infektionen mit begünstigen können. Antibiotikatherapie, Glukokortikoide, natürlich auch Ernährungskomponenten, die eine Rolle spielen. Also keine vielfältige Ernährung wird die Diversität des Darmmikrobioms beeinflussen und dementsprechend unter Umständen auch Raum geben. Immunsuppression, ob nun aufgrund von Erkrankungen oder medikamentös bedingt. Und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes mellitus gehört auf jeden Fall mit dazu.
So, jetzt zum Kern unserer Frage hier in dieser Folge. Mhm. Aushungern. Ja, das ist es, wenn man das googelt, wenn man danach sucht, wird man auch im Social Web überall vermeintliche Experten finden oder Seiten, die sagen, ja, einfach auf Zucker verzichten, keine Kohlenhydrate und dann ist das Thema relativ schnell erledigt. Warum ist das aus echter wissenschaftlicher Sicht zu kurz gedacht? Warum funktioniert das eben nicht so einfach, Matthias?
Fangen wir mit der Physiologie an. Pilze, keine Frage. Hefen mögen Zucker. Das ist relativ klar. Es ist einfach ein Kohlenstoffsubstrat, was zur Energiegewinnung sehr gerne herangezogen wird. Aber, oh Wunder, unsere Zellen logischerweise auch. Andere Bakterien mögen ebenfalls Zucker. Und ja, natürlich kann man in der Risikobewertung sagen, ja, vielleicht, wenn ich zu viel Zuckersubstrat, also reine verfügbaren direkten Zucker in den Verdauungstrakt bringe und vielleicht den ein oder anderen Dispositionsfaktor wie Antibiotikumtherapie im Vorfeld mit dabei hatte, dann könnte das quasi mit beschleunigen. Aber Candida und auch andere Hefen sind sehr flexibel, was ihre Energieproduktion angeht. Und es ist überhaupt nicht so, dass es ausschließlich Zucker ist und die Vorstellung, alles klar, wir nehmen den Zucker, wir machen so eine Art, so wird es auch gerne genannt, so eine Candida-Diät. Wir reduzieren alles, was Zucker angeht, komplett raus, dass damit wirklich der Energiehahn für Candida zugedreht wird und sich das nicht mehr vermehren könnte und sogar absterben würde. Es kann ein Teil der Ernährungsstrategie sein, nicht zu viel freien Zucker in der Verfügbarkeit zu haben, aber was es auf jeden Fall nicht ist, alle Kohlenhydrate zu streichen, da komme ich gerne gleich nochmal mit dazu. Und weil wir gesagt haben, um wirklich die Überlegung, kann ich jetzt Candida aushungern, dem nochmal nachzugehen, kann man relativ klar sagen, ist auch untersucht und nach aktuellem Wissensstand eben auch klar widerlegt, beziehungsweise nicht so stark bestätigt, wie es gerne suggeriert wird, dass man den Zucker quasi einfach nur reduziert und dadurch Candida weniger wird oder andersrum die Zuckermenge erhöht und dadurch Candida mehr sich ausbreiten kann oder in dem intestinalen Ökosystem sich ausweiten kann oder das Mikrobiom quasi verschieben kann. Das funktioniert nicht so einfach. Es kann oder wird definitiv eine Komponente spielen, aber zu sagen, okay, die einzige Strategie ist, Zucker rauszunehmen, Zuckerdiät zu machen und damit löse ich Candida als Problem, verändere die Kolonisation oder bei einer Infektion, greift zu kurz.
Was ist deiner Meinung nach die bessere Intervention? Wie sollte ich vorgehen, wenn ich mit Candida tatsächlich ein Thema habe?
Ja, und das finde ich einen super wichtigen Ansatzpunkt. Ich habe es jetzt gerade schon versucht anzudeuten, dass was die nächste Folge ist, einmal wird Zucker gestrichen und dann überträgt man das gerne auch auf längerkettige Zuckerstrukturen, sprich auf Kohlenhydratquellen und längerkettige Kohlenhydrate. Und jetzt bringe ich einen anderen Punkt mit rein, den ich ebenfalls sehr interessant finde, was gerade in diesem Jahr nochmal auch mit publiziert worden ist, wo wir jetzt auch noch nicht sagen können, okay, das soll die alleinige Candida-Ernährungsstrategie sein, aber es gibt einen interessanten Zusammenhang. Wir haben schon häufiger über kurzkettige Fettsäuren gesprochen. Allen voran Butyrat, das war die Buttersäure. Und wo gewinnen wir Buttersäure her? Indem bestimmte Bakterien in unserem Verdauungstrakt in der Lage sind, nicht verdaubare Kohlenhydratquellen, also die, die wir quasi dann aufspalten im Dünndarm und als Zucker selbst aufnehmen können, sondern nicht verdaubare Quellen vom Darm selbst fermentiert werden. Und in diesem Fermentationsprozess werden kurzkettige Fettsäuren produziert. Was gezeigt worden ist, ist, dass diese kurzkettigen Fettsäuren Candida direkt hemmen können in ihrem Wachstum. In ihrem Wachstum, in ihrer Ausbreitung. Und wir wissen auch, dass wir das Milieu nicht nur in der Zusammensetzung von Bakterien und Pilzen dadurch verändern, sondern auch den pH-Wert typischerweise mitregulieren. Das ist das, was man dann in auch Stuhlbefunden beispielsweise auch häufig sieht. Erhöhte Candida-Spezies, die erstmal nachgewiesen werden, vielleicht auch Candida albicans. Wie gesagt, kann immer noch symptomlos sein, aber auch einen erhöhten Stuhl-pH-Wert. Und ein Teil der Intervention kann also sein, und wer hätte es gedacht, dass wir im Ursprung mehr uns darauf fokussieren, das gesamte Darmmilieu mit zu beeinflussen und jetzt auch nicht strategisch unbedingt, nur weil wir da einen positiven Befund im Stuhl nachgewiesen haben, zu sagen, oh, da ist jetzt Candida, jetzt muss aber eine große Menge antimikotisches Medikament da rein, sondern im ersten Schritt natürlich darauf einzugehen, fermentierbare Kohlenhydratquellen mit einzubauen oder anders ausgedrückt auch direkt kurzkettige Fettsäuren mit einzubauen, die Ernährung möglichst vielfältig zu gestalten und probiotisch zu unterstützen, weil das, was wir eben hatten als Ursache, dass vielleicht durch eine Antibiotikumtherapie die Diversität der Bakterien sich verändert hat und dadurch Candida sich ausweiten konnte, das quasi umzukehren, indem man entweder das präbiotisch mit diesen kurzkettigen Fettsäuren beispielsweise oder mit Faserstoffen mit ergänzt oder auch probiotisch mit unterstützt und damit das Milieu quasi wieder versucht mit auszugleichen.
Also heißt, Matthias, um es nochmal wirklich auf den Punkt zu bringen, das ist ein Mythos, den können wir hier wissenschaftlich zerstören. Einfach aushungern, den Pilz, indem ich auf Zucker und Kohlenhydrate verzichte, wird nicht funktionieren.
Das ist absolut richtig. Also ein Teil der Ernährungsstrategie, und da wiederhole ich mich sicherlich, wäre sowieso nicht extrem hohe Mengen und ständig Zucker zu konsumieren. Das ist für den Stoffwechsel natürlich sinnvoll, beziehungsweise eventuell erzeuge ich auch einen Risikofaktor dafür, dass perspektivisch, ne, mit einer gestörten Glucose-Insulin-Regulation ich tendenziell vielleicht dann sowas wie Diabetes bekomme und einen weiteren Risikofaktor hätte, dass mein Darm dann vielleicht auch ein Problem mit der Besiedlung von Candida hätte. So, also von daher, große Mengen Zucker wäre nicht die Empfehlung, aber so simpel runtergebrochen, wenn ich hier eine Zuckerquelle irgendwo mal mit dabei habe, wird es zum Problem. Und wir müssen bei den Ernährungsformen immer auch drauf achten, zu welchem Zeitpunkt kommt welche Empfehlung. Das heißt, wenn ich wirklich eine Candida albicans Infektion habe, die therapeutisch begleitet wird im Sinne von einem antifungalen oder antimykotischen Medikament, ja, und ich dann die Ernährung in der Phase wirklich auch um die Zuckerquellen reduziere und sage, da in dem Zeitraum muss das jetzt komplett raus, dann macht das durchaus Sinn. Mhm. Schwierig finde ich es eher, wenn einfach mal vielleicht auch selbst ein Test durchgeführt wird, dann wird Candida albicans nachgewiesen oder Candida species insgesamt, ne? Und nochmal, das können dann auch noch 99 andere Arten sein. Und dann sagt man, okay, das ist wahrscheinlich die Ursache meines Problems. Und das ist es nicht unbedingt. Wir haben so viel auch in den letzten Wochen über Symptome im Verdauungstrakt gesprochen, über Blähungen und Völlegefühl. Und ich glaube, es ist auch hier wieder klar geworden, dass nur weil das Symptom entsteht, ist nicht unweigerlich nur auf ein Bakterium, ein Pilz zurückgeführt werden kann. Natürlich, wenn wir das als Auffälligkeit erkennen, und jetzt gehe ich eher über in den diagnostischen, therapeutischen Bereich, wenn man den Stuhlbefund oder den Nachweis einer Infektion hat, beziehungsweise den vermehrten Nachweis von Pilzen erstmal im Stuhl und die Symptome korrelieren und alles andere ist unauffällig, dann kann das Teil der Strategie sein und auch darauf zurückzuführen sein. Aber nur ein erhöhter Wert alleine sagt eben dementsprechend nichts aus.
Lass uns, Matthias, einen kurzen Abstecher machen zum Thema Lactoferrin. Wer die Health Nerds häufiger hört, der weiß, das ist ein großes Thema, auch ein wissenschaftliches Thema, mit dem du dich intensiv in den letzten 10, 15 Jahren beschäftigt hast. Lactoferrin, wir haben viel drüber gesprochen. Wer das noch nie gehört hat, sucht gerne mal in der Health Nerds Library. Da gibt's einige Folgen, wo wir genau über dieses Molekül sprechen, was es kann, wie es erforscht wird, in welchen Bereichen es momentan hohe Aufmerksamkeit hat. Ein Thema, über das wir mehrfach gesprochen haben, Lactoferrin hat die Fähigkeit im Darm zu modulieren, zu moderieren und zu schauen, dass das Verhältnis der verschiedenen Bakterienstämme im guten Verhältnis steht. Es kann also die ja vermeintlich guten Bakterien vermehren oder dafür sorgen, dass die sich vermehren können, und die eher schlechteren kann es reduzieren. Hat Lactoferrin auch eine wissenschaftlich belegte Evidenz oder Wirkung beim Thema Candida? Also kann es beim Thema Pilze auch in irgendeiner Form eingreifen?
Ja, das ist ein wichtiger Aspekt. Also Lactoferrin im Candida-Kontext ist biologisch wirklich sehr interessant. Wir wissen, dass Lactoferrin auch antifungale, antimykotische Eigenschaften quasi mit aufweist. Und das auf unterschiedlichen Ebenen. Wir kennen das bei Bakterien in der Einteilung auch. Also wir haben einmal einen wichtigen Aspekt. Die Energieproduktion der Hefen funktioniert eben auch. Also Wachstum über einmal Energiesubstrat, ob nun eben Glucose oder auch andere Energieträger, die verwendet werden, und verschiedene Mikronährstoffe. Da spielt Eisen auch eine ganz entscheidende Rolle für Wachstumsprozesse. Und das Thema der physiologischen Anwesenheit erstmal von Lactoferrin in unseren Sekreten, unter anderem auch der Darmsekrete, ist jetzt natürlich sehr spannend, weil quasi Eisen auch entzogen werden kann. Und die Überlegung ist, okay, wenn ich von außen auch Lactoferrin hinzufüge, besser Eisen entziehen zu können und damit den Wachstumsprozess hemmen zu können. Das ist ein Effekt. Aber es gibt bei Lactoferrin auch, zumindest was die experimentelle Seite angeht, ganz interessante Untersuchungen mit Blick auf direkte Wirkung auf die Pilzzelle quasi und die Auswirkung von Lactoferrin auf die Candida-Zelloberfläche. Und dementsprechend auch ein Effekt, was Wachstumshemmung mit angeht. Das gehört auf jeden Fall mit dazu. Und die Beeinflussung des Biofilms insgesamt, also das, was du gerade schon mit angesprochen hattest, dass Lactoferrin mit Blick auf die Diversität mit einen Einfluss nehmen kann und eben genau dieses Ökosystem besser mit ausgleichen kann, macht es auf jeden Fall zu einem sehr spannenden Kandidaten, das auch mit einzusetzen, auch wenn andere therapeutische Strategien noch mit ergänzt werden.
Also zusammenfassend nochmal zum Mitnehmen. Aushungern im klassischen Sinne funktioniert nicht so einfach. Es braucht, wenn es eine echte Überbesiedlung gibt, eine medizinische Strategie. Da wird euer Arzt euch im Zweifel helfen können. Es braucht ein antifungales, also ein Antipilzmedikament. Und wir nehmen auch mit, Matthias, Ernährung generell, Lifestyle, Immunsystem. Das hat alles natürlich Auswirkungen darauf, ob die Anzahl der Candida-Pilzsporen oder Pilze in unserem Körper in einem normalen Verhältnis sind oder ob es eben tatsächlich zu einer Überwucherung kommen kann. Da nochmal bitte deine Top 3 Dinge, die wir mitnehmen sollten. Antibiotika, wenn ich Antibiotika nehmen musste, jetzt kommt wieder die kalte, dunkle Jahreszeit, vor der wir stehen, da werden viele wieder mit Grippe oder anderen Symptomen auch mal Antibiotika nehmen müssen. Danach kann es Probleme geben.
Danach kann es bei Antibiotika zu Problemen kommen. Ne? Also ich muss den Punkt aufgreifen, weil sonst kriegen wir definitiv einen Kommentar. Auch bei Grippe wird durchaus ein Antibiotikum mit eingesetzt. Gleichwohl, dass Grippe ein Virus ist und nicht direkt wirkt, aber häufig immer noch, und da bin ich nicht auf dem aktuellen Stand vielleicht der Leitlinien, aber es ist häufig eben ein Antibiotikum mit eingesetzt, um eine Superinfektion mit Bakterien zu vermeiden. Und dann kann es durchaus dazu kommen. Dann ist immer die Frage, ist das ein Breitbandantibiotikum oder sehr spezifisch gegen etwas, was es eingesetzt wird? Häufig werden Breitbandantibiotika mit eingesetzt. Und ja, auch ein Antibiotikum kann das Darmmikrobiom, und so wird es immer in der Wissenschaft auch beschrieben, Formen verändern. Da steckt noch nicht hundertprozentig drin, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Ich möchte da auch ein bisschen die Angst rausnehmen, wenn es diese klare Empfehlung, ärztliche Empfehlung gibt, ein Antibiotikum einzunehmen, dann sollte man es auch verwenden. Und nicht nur, weil man es einmal verwendet hat, ist alles zerstört oder verändert oder wie auch immer. Das ist eher ein Risikofaktor, der definitiv mit dazugehört. Spannender wird das Ganze, und so würde ich auch das Ernährungsthema sehen, in der Entstehungsgeschichte auch. Ne? Eine einseitige und zuckerreiche Ernährung sorgt nicht automatisch für die Überwucherung von Candida, aber bildet natürlich einen Nährboden, dass hier ein gewisses Potenzial entsteht. Das kombiniert mit Antibiotika könnte definitiv mit dazu führen, dass erstmal die Kolonisation ansteigt und potenziell vielleicht auch eine Infektion entsteht, wenn das Immunsystem nicht adäquat darauf reagieren kann. Ja, dann habe ich bei dem Thema der Immunsuppression, bei verschiedenen Erkrankungen, ob nun medikamentös bedingt oder auch durch bestimmte Erkrankungen, erzeugt ein Risiko, dass eine Candida-Infektion entstehen kann. Und die alleinige Strategie über die Ernährung als, ich nenne es mal so eine Anti-Pilz-Waffe, ja, aushungern lassen, das, was man immer hört, so sollten wir Ernährung nicht sehen. Die Ernährung ist ein Ökosystemfaktor und kann quasi mit passenden Ballaststoff-Faserstoffmengen, also fermentierbaren Kohlenhydratquellen, eine super Grundlage dafür sein, um die Diversität des Mikrobioms mit zu beeinflussen und im Idealfall die Menge an kurzkettigen Fettsäuren zu erhöhen, sodass Candida dadurch reguliert werden kann.
Gib uns abschließend, Matthias, nochmal einen Gedanken mit. Warum sind Pilze generell gut in unserem Darm oder in unserem Körper? Was haben sie vielleicht auch für positive Effekte? Wir haben jetzt nur darüber gesprochen, dass es eben Probleme geben kann. Aber was machen Pilze? Helfen sie uns bei der Verdauung? Helfen sie uns bei der Fermentation? Wo sind Pilze wichtig?
Genau, das vielleicht auch nochmal mit der in der Einteilung. Candida-Spezies an sich sind auch nicht, es gibt dann nochmal andere Pilze. Und in einer gewissen Menge gehören sie erstmal zu dem Mikrobiom mit dazu. Was bedeutet, dass sie sicherlich auch im Stoffwechsel gewisse Effekte, ausgleichende Faktoren mit dabei haben, aber sie sind jetzt nicht klassisch wie bei probiotischen Bakterien, dass sie für die Produktion von bestimmten Metaboliten extrem verantwortlich sind. Wir sprechen von Pathobionten, die gehören erstmal mit dazu. Und übrigens kann auch durch bestimmte Mahlzeiten, wo Hefen drin sind, natürlich das auch nochmal mit erhöht werden. Das gehört vielleicht an der Stelle auch noch mit dazu. Das heißt, die Anwesenheit alleine macht kein Problem. Es gehört für das ausgeglichene Mikrobiom in einer gewissen Menge mit dazu. Aber wir haben bei den Candida-Spezies jetzt nicht den einen positiven Vorteil, den es ergibt, sondern eher, man muss rauszoomen und auf das gesamte Ökosystem draufschauen.
Was nehmen wir mit aus dieser Health Nerds-Episode? Also, Candida im Darm ist zunächst einmal nichts Ungewöhnliches. Problematisch wird's erst dann, wenn sich eben das Gleichgewicht im Darm verändert und sich dieser Hefepilz stärker ausbreiten kann, als er vielleicht normalerweise es soll. Zucker spielt dabei biologisch durchaus eine Rolle, aber die einfache Gleichung, kein Zucker, kein Candida, die greift einfach zu kurz. Entscheidend sind eben auch das übrige Darmmikrobiom, die Einnahme von Antibiotika beispielsweise, unser Immunsystem und die individuelle Stoffwechsellage unseres Körpers. Wer Beschwerden hat, sollte deshalb nicht vorschnell jede Symptomatik auf Candida schieben oder sich selbst mit radikalen Anti-Zucker-Diäten behandeln. Sinnvoller ist es, die Ursache wirklich sauber einzuordnen und das Darmmilieu insgesamt zu betrachten. Oder anders gesagt, nicht die bloße Anwesenheit von Candida entscheidet, sondern das ökologische Gleichgewicht, in dem dieser Pilz in unserem Körper lebt. Matthias, vielen Dank für diese Einordnung, hat wieder großen Spaß gemacht und wir haben viel gelernt. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Candida, Candida albicans, Zucker oder Darmmikrobiom, schreibt uns direkt unter diese Folge bei Spotify. Da könnt ihr in den Kommentaren einfach eure Fragen, eure Infos hinterlassen. Leute, am Montag gibt's den nächsten Deep Dive hier bei den Health Nerds. Bis dahin, bleibt neugierig und bleibt gesund.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.